Einen schönen guten Morgen alle.
Ist das so richtig? Werde ich besser verstanden? Okay.
Ich möchte noch mit uns eingangs beten. Allmächtiger Gott, du höchste aller Majestäten, den du jeden von uns geschaffen hast und jede Zelle, Körperzelle kennst, mitsamt des Bauplans, der alle Galaxien erfunden hat und das Heer der Heerscharen alle mit Namen nennt. Ja, wir knien vor dir. Wir beten dich an. Wir danken dir. Du siehst alles, was uns bewegt. So manchem bibbert das Herzchen. Mancher kann nicht mehr richtig durchatmen. Du weißt um alles. Du kümmerst dich um alles auf deine spezielle Art und Weise. Und jetzt hast du uns durch den Heiligen Geist zusammengeführt. Hier in Neukirchen, Stunden vorher schon im Osten und auch überm Teich wird es noch folgen heute, 24 Stunden am Tag. Das geht, weil die Erde ein Globus ist, an einem Tag, an dem Tag des Herrn. Und wir sind dabei. Wir wissen, dass das, was wir uns wünschen, nämlich dich zu loben, in Erfüllung geht. Jetzt am Anfang, jetzt wie in einer Kita, aber einmal in großen Dimensionen, wenn wir bei dir sein dürfen. Was für Aussichten. Dazu möchtest du uns auch heute Morgen stärken. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen. Ihr habt das schon mitbekommen, Psalm 1 ist das heutige Thema, nochmal so zur Einleitung. Er bildet quasi das Eingangsportal zum Psalter. Genau genommen sind es die ersten beiden Psalmen. Man muss sich das so vorstellen, Psalm 1, eine Pforte, Psalm 2, zweite Pforte. Dann geht die Tür auf zum Psalter. Und zum Schluss das Gleiche. Nach 150 Psalmen gibt es wieder eine Pforte, Psalm 149, die andere Psalm 51. Das ist dann das Ausgangsportal. Heute mal Psalm 1. Es sind nur wenige Verse. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich nicht vielleicht die eine oder andere Minute überziehe. Nochmal zur Struktur des Psalters. Es ist das Gebets- und Gesangbuch des Volkes Israels. Leider sind uns die Melodien nicht mehr präsent. Es sind fünf Bücher, die sich in der Gliederung widerspiegeln, so ähnlich in Analogie also zu fünf Bücher Mose. Und Psalm 1, die eine Pforte, da geht es einfach um das Thema, wir werden das feststellen, es geht um das Wort Gottes, was auch in den Gesängen schon eben gerade hier und da so anklang. Das Wort Gottes, um die Weisungen, um das Gesetz, um die Tora, um Synonyma mal noch zu erwähnen. Im Psalm 1 geht es um das Wort. Im Psalm 2, den hatten wir ja schon mal im letzten Jahr, könnt ihr euch noch schwach erinnern, geht es um den Messias. Hebräisches Wort für Christus, Deutsch der Gesalbte. Und das sind die beiden entscheidenden Begriffe, um die es im Glauben geht. Wort Gottes, die Bibel. Und das ist sogar eine Personalunion. Das Wort Gottes ist, am Anfang war das Wort, Johannes 1, ist der Christus, ist der Messias. Und umgekehrt ist auch eine Person und nicht nur eine, nicht nur die Bibel. Und damit ist der Psalter geöffnet und jetzt könnten wir alsbald da auch hineinmarschieren in den Psalter. Das lasse ich mal ganz kurz. Psalm 1 fängt an. Jetzt könnten wir schon mal das so ein bisschen ausrichten. Ich werde gleich nochmal drauf kommen. Wir sehen hier jetzt erstmal nur einen Vers, aber schon mal zum Einlesen. Das sind eine Zusammensetzung, die ihr so jetzt in keiner Übersetzung findet. Das sind nämlich 14 Übersetzungen. Ich werde das gleich nochmal genauer erklären, wie das zu verstehen ist. Diese 6 Verse. Die gibt es auch nachher noch, wer das gerne immer auf schwarz auf weiß mitnehmen möchte, nochmal so ein Dutzend vorne zum Mitnehmen. Fängt mit einer Seligpreisung an. Seligpreisung. Glücklich zu preisen ist, und Psalm 2 hört auf mit einer Seligpreisung, wohl denen, die auf ihn trauen. Also Psalm 1 ist ein Reiseführer des geistlichen Lebens und mit Martin Buber, ein ganz bekannter Übersetzer. Bei dem liest sich das folgendermaßen. O Glück des Mannes! Und es gibt 2 schöne Übertragungen von Vers 1. Da heißt es, wir gratulieren. Wir gratulieren. Gratulation. Und dann kommt die entsprechende Rede. Oder was ich auch ausgesprochen finessenreich und gut finde, ist, der zu beneiden, von dem gilt. Der ist zu beneiden, von dem gilt. Gratulation. Zu beneiden ist der, von dem das zu sagen ist, von dem das gilt. Was jetzt folgt, das ist eine Seligpreisung. Also ich lege euch einen Psalmentext vor, bei dem etliche Sätze, Satzteile oder auch Einzelworte zweifach, dreifach oder noch öfter nach den verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten erscheinen. Und so bringt auch diese Kombination von diversen Übersetzungen die hebräischen Wörter und die hebräischen Sätze in ihrer Grundform, in ihrer großartigen Mannigfaltigkeit, freilich auch in ihrer Vieldeutigkeit, ja, zum Ausdruck. Manche Bibelleser möchten das eben nicht, diese Vielfältigkeit von Varianten. Doch wie bei einem Musikstück, mehrstimmig vorgetragen, so soll auch das, was ihr jetzt mit mir lesen werdet, den Psalm vielstimmig, polyphon zum Klingen bringen und euch dadurch auch näher an den Psalm heranführen, besonders in seiner sprachlichen Schönheit und in seiner auch inhaltlichen Tiefe. Wichtig für euch, bei mehrfacher Übersetzung desselben Textes wurde die zweite, die dritte oder die vierte Wiedergabe als neue Zeile begonnen, die mit einem Gedankenstrich beginnt. Also, das ist eine Übersetzung von Vers 1. Hier mit einem Gedankenstrich seht ihr eine Option dessen, was hier oben steht. Eine zweite Option. Jetzt geht es hier weiter. Nach den ersten beiden kommt der Gottlosen einrichtet, weiter geht's und darunter mit dem Gedankenstrich nochmal eine weitere Übersetzungsmöglichkeit. So kann man das verstehen. Das heißt, ihr könnt klar erkennen, was die erste Übersetzung ist und was eine neue, weitere Möglichkeit im Deutschen darstellt. Und die erste angebotene Version genießt im Übrigen keinen Vorrang. Nicht, weil die da oben jetzt steht, ist das die beste. Oft ist sie die wörtlichere, aber nicht in jedem Fall die bessere. Der einfachen Übersicht wegen habe ich jetzt auf die 14 Quellenangaben nicht angeführt. Bei Interesse bitte bei mir melden. Und dann noch ein weiterer Hinweis. wie ein überreicher und üppiger Blumenstrauß. Herzlichen Dank auch für diese Blumengaben. Sie machen es mir jetzt einfacher, in zweifacher Hinsicht. Bietet auch die Bibel in ihrer Art der Auslegung verschiedene Blickwinkel an. Auch der Psalter bildet keine Ausnahme. Das Wort ist siebenfach geläutert, deutet ein Psalm 12 an, siebenfach geläutert. Beispielsweise bietet sich bei unserem Psalm eine dreifache Gliederung an. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, das ist einmal die Ebene der heilsgeschichtlichen Auslegung, zweitens dann auch diese christozentrische Schau, überall ist Christus letzten Endes drin, und drittens so eine praktische, seelsorgerliche, erbauliche Betonung. Natürlich sind die Grenzen zwischen den drei genannten Gesichtspunkten fließend. Das eine kann in das andere auch irgendwie übergehen, und ich lege heute Morgen den Schwerpunkt darauf, das praktisch Erbauliche, seelsorgerlich vor unseren inneren Augen zu stellen. Ja? Gerade in diesem Bereich haben die Psalmen enorm viel, viel zu bieten. Denn der Psalter ist das, wie gesagt, ich wiederhole mal, Gebetsbuch, Gesangbuch Israels. Vorweg noch ein einführender Gedanke. Man kann bei den Gottlosen in unserem Psalm an einzelne böse Menschen denken oder auch in der letzten Zuspitzung an den Antichristen und an den Satan selbst, ebenso bei dem Gerechten an einzelne aufrichtige und herzensgerade, sage ich mal jetzt so zutiefst, aber an Jesus Christus. Ja. Die Gegenüberstellung im Psalm 1 zielt somit letztlich auf Christus, die ersten drei Verse, und Satan, die zweite Hälfte, ihre Gesinnung und ihre unterschiedlichen Wege. So gilt natürlich auch Psalm 1, 1 bis 3 zutiefst Jesus Christus, wie gesagt, und der zweite seinem Feind und Gegenspieler. Denn nur von Christus kann im Vollsinn gelten, alles, was er tut, gerät wohl. Nun lese ich Psalm komplett. Lest mit oder hört mal. Kann man noch überschreiben? Da steht es nicht im Hebräischen, aber man kann es gut unterschreiben. Man kann es so gut als Zweitüberschrift nutzen. Zwei Wege und zwei Ziele. Wohl dem Mann, glückselig der Mann, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, der nicht folgt dem Rate der Frevler, der seinen Wandel nicht nach der Gesinnung, der Gottlosen einrichtet, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt auf dem Sitze der Spötter, im Kreise der Zügellosen, der Frechen. Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Ewigseienden, Freude hat an der Weisung Jahwes und in seinem Gesetze forscht, über seine Weisung nachsinnt, seine Tora lesend vor sich hin spricht Tag und Nacht. Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Gesundheit. Heute Morgen, sehr früh, habe ich nochmal Korrektur gelesen, dem Psalm hier, und habe festgestellt, hier der Gedankenstrich gilt nicht, bitte wegdenken. Habe ich auf den Papieren auch schon korrigiert. Denn das hier geht direkt so weiter, passt dazu, das ist keine extra Option. Der seine Frucht gibt zur rechten Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, und alles, was er tut, führt er glücklich hinaus. Gelingt, gerät wohl. Geht gut voran. Zweite Hälfte, Vers 4. Nicht so die Gottlosen, nicht so, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. 5. Darum werden die Gottlosen im Gericht nicht bestehen, noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Kleine Anmerkung, Gerechte ist hier gemeint, das hebräische Wort Tzadik, heißt gerecht, heißt einfach normal die vorgezeichnete Linie einhalten, im gottgewollten Verhältnis stehend, das sind die glücklichen Geraden, Punkt. Und der letzte Vers, denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, er kümmert sich um den Weg der Gerechten, ist besorgt um der frommen Weg. Der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Der Pfad der Bösen aber schwindet, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben, vergeht, wird sich verlieren. Herr, wenn ich morgens erwache, befehle ich dir, Gott, die Sache. Herr, hilf mir, auch jetzt. Ich bin dein. Interessanterweise ist der Gerechte Singular, das ist nur einer. Und auf der anderen Seite sind die Gottlosen die vielen. Kein Zufall. Einer ging als Kreuz für die vielen. Ja, da ist der breite, bequeme Weg der Mehrheit. Und da ist der schmale, steile Weg, den geht der Gerechte, der eben nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ein ganz scharfer Gegensatz, der hier herausgearbeitet wird. Das tut fast schon weh, übergangslos. Und dann hat dieser Psalm einen wunderschönen Aufbau. Vielleicht kann ich euch ein klein wenig begeistern. Das ist schon stilistisch. Stilistisch ist das traumhaft. Ihr werdet mir gleich zustimmen. Das fängt mit einer dreifachen Negation an. Also dreimal Nein. Der wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Der tritt nicht auf den Weg der Sünder. Und er sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Dann folgt das Gegenstück, das Positive. Vers 2. Der hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Und dann folgt ein Beispiel für diese gute Position in Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Und wer so ein bisschen Sprachgefühl hat, der weiß, jetzt muss das Beispiel für die negative Position auch noch beschrieben werden. Der Baum ist das Beispiel für die positive. Das findet sich in Vers 4 und 5. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, das Bild, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Fazit, am Ende, Ergebnis, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg schwindet, heißt es. Einfach weg. Weg. Also zu beneiden. Also Gratulation. Glücklich ist zu nennen, ist negativ. Positiv, positiv, negativ. Der Aufbau. Und dann das Fazit. Wie in der Musik. Ja? Ich meine, negativ. Positiv. Zweites positiv. Und dann der Schlussakkord. Ja? Zufall? Nein. Wenn das also kein schöner Psalm ist, ihr Lieben, wir gehen rein und das dreimal Nein befindet sich in einer inneren noch Steigerungsform. Es wird noch spannender. Zuerst wird was da, was macht der Typ? Der wandelt. Ne? Zuerst wird gewandelt. Dann bleibt der Typ, was macht er dann? Hier vorne, hab meinen Standpunkt. Ich stehe. Er steht dann auf einmal. Vorher war unterwegs und dann schließlich, nächste Körperhaltung. Er sitzt. Also, zuerst nochmal unterwegs, er ist noch in Bewegung, dann ist er schon weiter drin auf dem falschen Kurs, er bleibt nämlich schon stehen. Es kommt hier noch massiver, er setzt sich hin, dann ist er im Bösen verortet. Ich kann im Argen unterwegs sein, schlimm genug, kann aber auch schon stehen bleiben, meinen Standpunkt eingenommen haben und eine weitere Steigerung liegt vor, wenn ich schon sesshaft geworden bin. Ich gehe, ich stehe, ich sitze. Ich gehe, ich stehe, ich sitze. Die Gedankengänge gehen weiter. Es geht um den Rat. Es geht um den Weg. Und es geht um den Ort. Nochmal mit anderen Satzteilen formuliert, Wörtern dargestellt, wo die, der Ort, wo die Spötter sitzen. Also noch einmal, zu Beginn sind es wohl meine Gedanken, Rat der Gottlosen. Später folgt die Action, der Weg, den mir der Sünder vorschlägt. Und am Ende ist es das gesamte gesellschaftliche Umfeld im listigen Zeitgeist, in dem ich mich niedergelassen habe, es vielleicht auch gar nicht so bemerke. Ich gehe doch regelmäßig noch in Gottesdienst. Am Anfang war es eine Idee, dann mache ich schon mit und am Ende bin ich mittendrin. Mittendrin, wo man eben so lebt, wie hier der Sadik, der Gerechte, nicht leben will. Und auf der anderen Seite wird das Positive doppelt beschrieben. Doppelt beschrieben. Hier heißt es Lust haben. Lust haben, das heißt begehren, heißt gefallen haben, unbedingt haben wollen. Was für eine geniale Beschreibung der Bibel. Ich will die haben, die Bibel. Das ist mein Lebenselixier. Kämen wir vielleicht teilweise nicht unbedingt drauf. Ne? Das heißt, das ist nicht das Programm, das ich mir aussuche. Wenn mir nichts mehr oder anderes einfällt, dann kann ich ja mal immer noch mal zur Bibel greifen. Sondern das ist das, worauf ich absolut nicht verzichten will. Ich will es nicht. Denn was ich begehre, wozu ich Lust habe, was ich unbedingt haben muss, da bin ich mit meinem Herzen drin. Da muss ich mich nicht hinschieben lassen, da muss ich mich nicht hindrücken lassen. Das will ich haben. Punkt. Sagt hier der Psalmist. Und sinnt über seinen Weisungen Tag und Nacht. Und man kann es auch übersetzen und murmelt über sein Wort Tag und Nacht. Das Tätigkeitswort sinnen oder murmeln hat unterschiedliche Bedeutungen. Es kann zum ersten heißen, der über den Weisungen sinnt, der, ja, mal kurz ein bisschen in die Biologie. Tierlaute können ja auch was ausdrücken in unseren menschlichen Ohren. Wer über den Weisungen sinnt, der gurrt wie eine Taube. Wie sich das anhört, das kennen wir alle. Damit, wenn er morgens auch geweckt wird, da einen Garten um sich herum hat, damit wird angespielt auf das halblaute vor sich hinreden, ja? Das wir von den Juden kennen. Wer schon mal an der Klagemauer war, der hört ein leises Murmeln an der Mauer. Hier werden Tora-Sätze formuliert. Oder das kennt man auch von der Judenschule. Kinder lernen das. Halblaut lesen sie den Text. Das ist natürlich dann halblaut wichtig, sonst so lernt man das auswendig. Am besten. Das Halblaute vor sich hinreden. Und jetzt sagt unser Fachmann dazu, der Didaktiker, der sagt, das ist klug, was die machen. Klug. Einen Bibeltext nicht nur lautlos zu lesen, sondern den Text vor sich hin zu murmeln. Allein schon im akustischen Mitgehen findet schon ein Vorgang statt, dass dieses Wort bei uns ankommt. Die zweite gute Übersetzungsmöglichkeit dieses Verbs, des hebräischen Verbs, lautet, dass der über den Weisungen sinnt, dass der, noch ein Bild aus der Tierwelt, dass der knurrt, wie ein Löwe, der seine Beute hat. Ja, der knurrt, das mache ich euch jetzt auch nicht vor. Das ist ein Geräusch, das also deutlich macht, ich habe was Wunderbares, was Einmaliges, was Seltsames da, nicht Erwartendes. Das lässt er nicht mehr los, ist ja klar. wenn ich gerade so im Restaurant angekommen bin und wir sind heißhungrig und der Kellner stellt mir endlich den vollen Teller mit Köstlichkeiten hin und der würde mir dann wieder gleich wegnehmen, ohne dass ich überhaupt mal ein bisschen nehmen konnte, dann würden bei mir ganz eigenartige Instinkte irgendwie wach werden. Also das will ich haben, das will ich behalten, daran freue ich mich. Wir knurren vielleicht nicht wie ein Löwe, aber wir freuen uns an dem, was da vor uns liegt. Es gibt noch eine dritte Übersetzungsvariante. Die ist, dass man etwas aufnimmt, das einen, ja, für was esse ich eigentlich? Weil ich Hunger habe, vielfach. Dass ich satt werde. Das ist die dritte Übersetzung. Dass ich satt werde. Dass mich das satt macht. Das Wort hat mit Essen zu tun. Da schwingt offensichtlich das mit, was es im Propheten Jeremia, wie es da so heißt, dein Wort ward mir Speise, so oft ich es empfing. Also das ist im Wort alles drin. Da wird gegurrt wie eine Taube. Da wird also akustisch wahrgenommen. Das wird akustisch wahrgenommen. Da wird geknurrt wie ein Leu. Dann nach dem Motto, das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Das ist ja wunderbar, was man hier gesagt bekommt. Und das Dritte ist, hier wird jemand satt, echt satt an Wort Gottes, an der Bibel. Gratulation, du bist zu beneiden. Warum sind du und ich so zu beneiden? Das ist ja erstaunlich, dass das so gesehen wird. Ne? Empfindest es du so? Empfindest du das so, dass du sagen würdest, ich bin ein Mensch, der zu beneiden ist? Manches Mal, wenn man Christen begegnet, hat man ja gerade den gegenteiligen Eindruck, jedenfalls ich, nicht hier im Raum, dass sie eigentlich zu bedauern sind, weil sie zu der armen, aussterbenden Rasse gehören, die es nicht gepackt hat, ohne dieses Fundament von Christus ihren Weg selbstständig zu meistern. Und deswegen dinosauriermäßig durchs Leben marschiert und chronisch vom Aussterben bedroht ist. Und die sind eigentlich zu bedauern. Die könnten ja so glücklich leben, die Frommen, wenn sie den Glauben los wären. Aber dummerweise sind sie eben die sind religiös sozialisiert. Da müssen sie eben jetzt durch, ihr Leben lang. Oder sie kommen auf eine bessere Idee. Sie sind zu bedauern. Und bei manchen meint man ja bis in die Gesichtszüge hinein, ich gucke jetzt mal nach unten, davon ausgehen zu können, dass sie eigentlich ein bemitleidenswerter Fall seien. Die Bibel ist nicht so. Die Bibel sagt, du und ich, die wir an Christus glauben, die wir in ihm vertrauen. Wir sind zu beneiden. Gratulation, Gratulation. Du bist zu beneiden. Ich möchte euch was mitgeben. Etwas Handfestes. Im tatsächlichen Sinn. Steht mal bitte auf, wer es kann. Dreht euch eurem Nachbar zu. Vorn oder hinten, links oder rechts. Gebt ihm die Hand. Gratulation, sagt ihr. Du bist zu beneiden, in voller Demut, in voller Dankbarkeit. Wenn ihr sitzt, mache ich dann weiter. Ihr könnt noch was murmeln, ich rede. Hallo Internet, hallo Zoom-Gemeinde, hallo du da, ja, ihr Leute. Um Missverständnisse vorzubeugen, wenn ihr jetzt irgendwelche sonderbaren Wörter hört, wo man nachschlagen muss, im Duden, das gibt's ja noch, ne? Und, mit Murmeln und so weiter. Wir machen hier kein phonetisches Seminar für beispielsweise dunkle Vokale und dergleichen, sondern wir versuchen einander uns zu ermuntern, doch die Schrift hautnah praktisch zu benutzen, damit sie uns tiefer und näher an unseren Retter und Löser, nämlich Jesus Christus, führt. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Habe ich euch jetzt mal Kaffee gestört? Macht nichts. Wir machen weiter. Ja, die Hauptart, wie sich Jesus offenbart, ist und bleibt einfach die Bibel. Ja? Die Hauptquelle, um den um dem Lebenselixier Jesus zu begegnen, ist sein Wort. Also nein, dreimal nein zu dem falschen Weg und ein doppeltes Ja zu dem Wort Gottes. So, und dann bekommen beide Wege ein Beispiel. Ein Beispiel, beide. Beispiel für den guten Weg ist nun der, schon erwähnt, Baum. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Das ist ein Bild. Das spricht uns sofort an, nicht wahr? Das ist sofort da. Nicht zuletzt gilt es beim Lesen der Bibel, beim Gurren und Knurren und Murmeln, die Vorstellungskraft zu aktivieren. Ja, das dürfen wir auch. Bibellesen kann zwar durchaus mit hohem Lesetempo geschehen, ganze Kapitel, zack, zack, ja, ist nicht mal ein Ding, sage ich mal, aber manche sind drauf, als müssten sie da irgendwie den Nachspann zu einer apothekenpflichtigen Sache noch mit einem Sprüchen und fragen Sie bitte Ihren Arzt, Apotheke, 5,5 Sekunden, glaube ich, ist der Rekord. Muss ja passieren. Nein, so sollte man die Bibel nicht lesen. Ich habe die Bibel noch nie, also das ist nicht mein Ding, aber ich bewundere Geschwister, die das können, regelmäßig von 1. Mose 1,1 bis Offenbarung 22, letzter Vers, die Bibel regelmäßig zu lesen. Habe ich noch nie geschafft. Aber spielt auch keine Rolle. Jeder zu sein Konzept. Also ich plädiere mehr für das meditierend die Bibel zu lesen. Bedeutet allerdings, dass man sie langsam und verweilend liest. Dabei spielen die biblischen Bilder eine wichtige Rolle. Wer hat denn da gerade viel mit Bildern gepredigt? Wer denn? 3 Jahre. Jesus Christus, ein Gleichnis, jagt er das andere. Die Zuhörer, die kamen zum Fragen stellen. Super. Also wir haben einen großen Meister, der das auch macht. Diese Bilder, die gilt es vor dem inneren Auge entstehen und entfalten zu lassen. Es entsteht beim Lesen die Anschauung eines kräftigen, also mal hier bei unserem, eines kräftigen Stamms, stelle ich mir vor, mit fester Rinde. Ja, ich denke so ein Mammutbaum oder eine Douglas hier, Rotbaum, Rotholzbaum, klasse, mit ausladenden Ästen und Zweigen und auch grünen Blättern. Ich glaube es gar nicht, wenn ihr das Bild haltet, deine Seele kann sich an diesem Bild satt sehen, ist auch Übungssache. Satt sehen, herrlich. Also, wer die Bibel meditierend liest, also das Gelesene schaut, wird sie am Ende sehr viel ganzheitlicher, unmittelbarer, direkt erfassen, als wenn er nur Worte, nur Grammatik, nur gesprochenes Wort und geschautes Bild nicht als Gegensätze zu begreifen. Das ist nicht so, wie man vermuten könnte, sondern vielmehr ist es so, dass das Wort die Bilder entstehen und entfalten lässt und die Bilder wiederum dem Wort entgegenspringen. Die Worte unserer Bibel geben unserer Seele etwas zu sehen, das sie und das sie am Leben hält. Unterschätzt das nicht. So ist es. Und deshalb kann Jesus sagen in Matthäus 13, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Sehr gut. Also ein Mensch nahm und auf das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und Wohnung in seinen Zweigen finden. Das ist das Bild, das ist das Bild der Baum. Und der Prophet Jeremia, das hatten wir ja vorher schon gehört, brauche ich nicht zu wiederholen, eingangs auch dieses Bild vom Baum wählt, das ist eben das Bild. Und wer in Israel war, der kennt die unterschiedlichen Varianten der Wasserführung. ist ein trockenes Land, immer noch. Es gibt Bäche, die, wenn es tatsächlich gut geht, das ganze Jahr Wasser aufweisen. Das ist aber ganz, ganz, gibt es nur ganz wenige davon. Dann gibt es diese Wadis, die nur bei Regengüssen oder Gewittern mal eben für eine kurze Zeit, sei es Stunden oder ein paar Wochen, etwas erfüllen und dann vertrocknen. Ihr wisst ja, die meisten Ertrinkenden gibt es in der Wüste. Nicht wegen Durst. Die ertrinken in diesen Trockenflüssen. Weit und breit, blauer Himmel, keine Wolke, da können wir zelten. Dann irgendwo 50 Kilometer entfernt fängt es an, kriegst noch mit, nicht mit, bis du im Zelt schläfst und dann kommt die Schlammlawine und du bist weg. Das ist statistisch bewiesen, das nur nebenbei. Doch der Wasserbach, von dem im Psalm 1 die Rede ist, ist kein natürlicher Wasserlauf. Was? Kein natürlicher Wasserlauf? Sondern ein künstlicher. Künstlicher? Der an den Wasserkanälen gepflanzt ist oder wie Martin Buber überträgt, an Wassergräben verpflanzt. An Wassergräben verpflanzt. Ist ja toll. Der wird begossen. Der wird versorgt. Der Baum hat nicht zufällig mit seinem Standort Glück gehabt, sondern der wird bewusst versorgt, damit er ununterbrochen seine Frucht bringen kann, weil er ununterbrochen Wasser zugeführt bekommt aus einer unnatürlichen, ich sage, geheimnisvollen Quelle. Geheimnisvollen Quelle. Nämlich vom lebendigen Gott. Das steht hier drin. Das steht hier drin in unserem Psalm. Frucht hat er. Die Blätter hat er. Frucht davon profitieren werden. Andere. Blätter hat er. In der Bibel ein Bild dafür, dass das Verwelken von Blättern ein Gerichtszeichen ist. Symbolik. Wenn Blätter vorhanden sind, dann ist das ein Zeichen der Gnade, Gegenteil vom Gericht. Und auch das Zeichen des Heils, bis hin zu den Blättern, die im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, da kommen nochmal Blätter vor. Und Bäume, ganze Alleen, einem großen Strom stehen. Für was dienen da die Blätter? Ja, sehr gut. Du kennst deine Bibel. Heilung der Völker. Interessant. Man muss fragen sich dann, was bringen dann auch die Früchte? Wenn da schon die Blätter Heilung bringen für die Völker. Ha! Da erwartet uns noch manches. Ja, an Arbeit. Also nur auf der Wolke 7 sitzen und Harfe spielen. Ja, natürlich werden wir das tun. Großes Chor. Aber da erwartet uns noch was anderes. Gut präpariert, gut vorbereitet durch diese Kita-Vorschule hier auf Erden. Ganz klar. Aber jetzt merkt ihr das? Nächsten Satz, da, sag mal so, da springt die Bildebene. Die springt jetzt. Was er tut, das gelingt ihm, heißt es da. Das kann ja kein Baum mehr sein, ne? Nicht wahr? Und ihr kennt den einen Menschen, von dem es erstaunlich oft in der Bibel, kleines Bibelquiz für diejenigen, die wieder wach werden wollen, im Alten Testament heißt, und Gott ließ es ihm gelingen. Wer war das? Wer war das? Wer hat er eben gerade? Sehr gut. Josef, das ist der Urenkel von Abraham. Mitten in den, wir erinnern uns, in den schlimmsten Stunden seines Lebens war er verraten und verleumdet worden und ins Gefängnis gewandert, vergessen worden dort. Da heißt es, und Gott ließ es ihm gelingen. Mittendrin in der Tinte steht dieser Baum am Wasserkanal, hat Blätter und Frucht und Gott lässt es ihm gelingen. Was für eine starke Sprache. Und bei den anderen? So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Es heißt, er zerstiebt, er kann nicht bestehen. Am Ende heißt es einfach, der Weg der Gottlosen schwindet. Einfach weg. Ausnahmslos gilt das für alle Gottlosen. Einfach weg. Einfach weg. Was für ein Gericht. Ich weiß nicht, ob ihr euch um diese Gerichtsform auch schon mal Gedanken gemacht habt, die göttliche. Bei vielen Angelegenheiten muss Gott gar nichts machen. Der muss gar nichts machen. Er muss nur einfach warten. Man kann sich geistlich bedeutungslos machen als Mensch. Man kann sich ins geistliche Abseits manövrieren. Sie zerstieben, sie bestehen nicht, ihr Weg verliert sich. Zack, das war's, weg, perdu. Und jetzt taucht sie auf. Vers 5. Die Gemeinde der Bewährten. Hier steht sie jetzt, die Gemeinde der Bewährten. Apropos Gemeinde, Flori, Frage an dich, was hast du mit einer Insel gemeinsam? Du denkst, der spinnt wohl, ich auch nicht viel oder gar nichts, ja, nicht viel. Und genau darum geht es. Wir sind keine Insulaner, wir sind keine Robin, wie heißen, Crusos, ja genau. Dem ging es erst besser, als was passierte? Genau. Oder Samstag. Gott schuf mich nicht als Insel, als Insulaner, allein im weiten Meer. Ich armer Tropfe. Nein, ich brauche andere Menschen. Allein sein, manchmal ist es zwar unvermeidlich und manchmal tut es auch gut. Aber wir modernen Menschen sind solche Individualisten, ja. Und dass wir uns das sagen lassen müssen. Wir benötigen Verbindliche, wir brauchen nachhaltige Gemeinschaft mit Geschwistern im Glauben. Und das sollte möglichst so wenig wie möglich sein, ne? Und gar nichts kosten, wenn es geht, oder ganz wenig kosten. Bitte keine Einlassung, die mir meine persönliche Bewegungsfreiheit einengen. Ich habe genügend Ärger im Beruf, glaubt mir's. Und ihr auch. Und auch als Rentner erst recht. Um nur dann noch in die Gemeinde zusätzlich etwas aufzuhalten, wenn es irgendwie geht, keine dauerhaften Zusagen. Denn wie komme ich da wieder raus? Und außerdem muss ich auf meine angeschlagene Gesundheit und auf mein Alter Rücksicht nehmen. Hier steht ein 74-Jähriger vor euch. Wer denkt an meine Gesundheit? Wer denkt an mein Alter? Und mal ganz abgesehen davon, dafür habe ich nicht die Gabe, geschweige denn Zeit. Ob Gottesdienst, ob Bibelstunde, ob Hauskreis oder was immer man empfängt von einer Gemeinschaft, nur so viel, wie man bereit ist für sie zu investieren, das haben ja auch schon Gottlose erkannt. Vor 60 Jahren wurde ein John F. Kennedy gewählt, überraschenderweise amerikanischer US-Präsident. Und eine seiner Antrittsrede, im jugendlicher Stil, sagte er, ihr dürft, du kannst es ja zitieren, ja?
Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.
Habt ihr alles verstanden? Nicht? Nochmal nach vorne, Christian Thomas. Das muss jetzt drin sein.
Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für dein Land tun kannst.
Ist ja für uns Deutsche nicht so bekannt, ja, die Art. Wir sind mehr auf der anderen Ebene. So, die Gemeinde der Gerechten und das Bekanntsein, danke dir nochmal dafür, Bekanntsein der Gerechten, Gott kennt sie. Mir geht es gerade ums Schluss, ich komme jetzt zum Schluss, gleich sind wir zu Ende. Es geht um das Kennen, Gott kennt sie, um das Bekanntsein der Gerechten. Ach, ihr wisst, das ist ja das Thema überhaupt in der Schrift. Bekanntsein bei Gott, ich habe einen Namen, jetzt schon, den ich noch nicht kenne. Bei ihm. Ich weiß Bescheid. Wer gekannt wird, der lebt mit Jesus. Gratulation! Du bist zu beneiden. Wie habe ich es doch gut, sehr gut. Und zu beneiden, dieses einzigartige Geschenk Gottes, nicht des Erringenmüssens eines Status, sondern das Geschenk bekommen eines Standes. Und unser Stand ist Glied am Leibe? Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das ist unser Stand und das ist auch die höchste Motivation, nicht Mitgliedschaft in einer Organisation. Kind Gottes, Träger des Heiligen Geistes, Kontakt mit dem Ewigen. Was sind das für Geschenke? Was sind das für Geschenke? Du bist zu beneiden. Absolut. Gratulation. Heute haben wir einen Sonntag, der benannt wird wie? Jubilate. Passt irgendwie, oder morgen las ich das, das passt ja sehr gut. Jauchzet die Lande, alle Leute im Lande. Ja, Jubilate, Jubilate, jubelt. Eigentlich ist es biblisch eindeutig, dass die Gemeinschaft, auch die noch nicht christusgläubige Gesellschaft, von uns profitieren sollte. Die dürfen wir nicht vergessen, im Gegenteil. Dafür sind wir auch auserwählt. Für den Dienst an den anderen. Das sind die, die noch nicht den Christus gefunden haben. Furcht, Früchte, dass andere durch dich aufmerksam werden auf den einen, der dein Leben darstellt, auf Jesus, den Christus. Das wäre, was wäre das für eine Frucht? Was wäre das für eine Frucht? Was wäre das für eine Frucht? Wer so Psalm 1 liest, die letzten Worte, der kriegt eine Freude, oder? Merkt ihr das nicht? So eine innere Freude. Nicht so, ich habe es geschafft, nahm mir die Sintflut. Das ist keine gute Art von Freude, sondern Schadenfreude wäre das eher. Heißt egoistisch gedacht, sondern Freude. Ich bin dabei. Er lässt mich teilhaben. Er kennt meinen Namen. Für so jemanden gebe ich alles. Mit Tälern natürlich, Ups and Downs im eigenen Leben, klar. Aber da, wo Sünde ist, auch die Vergebung bereit und die Buße. So, und er kriegt auch eine Freude über seinen eigenen Glauben, den Gott ihm geschenkt hat, nicht zuletzt. Und ich bete, zum Schluss bete ich jetzt, Herr Jesus Christus, wir haben es wirklich gut, sehr gut und wir sind zu beneiden. Vergib, wo wir uns oft selbst bemitleidet haben. Lass dieses Denken nach und nach verschwinden. Hat ja gar keinen Grund. Und wir danken dir für die Geschenke, die du uns gibst, für die Gaben, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir bekannt sind bei dir. Das können ja nur ganz wenige Menschen sagen hier auf dem Globus. Wir danken dir für die Kraft, auch die Kraft in Versuchungen Nein sagen zu können. Jesus, du hast es ja dreimal Nein gesagt in deiner Versuchungsgeschichte. Wir danken dir für dich, Jesus, unser Lebenselixier. Du hältst uns lebendig. Wir danken dir, dass du unser Leben auch für andere initiiert hast und dass du uns erhältst für die anderen. Und wir danken dir, dass unser Leben auch für andere etwas sein kann, insbesondere ohne dass wir es mitkriegen. Wohlgeruch. Wir duften gut. Ein Wohlgeruch des Lebens zum Leben hin. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Wir geben dir darüber die Ehre. Amen.